Hallo, liebe Ruhrbarone-Hörer, ich bin mal wieder hier. Wir haben uns lange nicht mehr gehört, aber heute jetzt eben doch mit einem Interview. Ich bin bei der Lit Ruhr in Essen und mir über Eck sitzt der Christian Schiffer. Hi, Christian.
Hallo, bei der ersten Anmod hast du gesagt, wir sind hier in der Zeche Zollverein oder an der Zeche Zollverein.
Ja.
Da war ich sehr überrascht, weil ich dachte, hier im Pott heißt es auf
Auf
Zeche.
ja, es wäre auf Zeche
Also,
oder auf dem Pütsch.
das ist die richtige
Auf dem
Präposition,
Pütsch
oder
hätten wir,
auf.
glaube ich, gesagt. Ja,
Ja,
so wie
genau.
auf Schalke.
Ja.
Aber ich dachte, damit du als Zugereister uns auch verstehst, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Man verfällt dann doch in so einen hochdeutschen Slang. Ich habe vorhin meinem Sohn von dir erzählt und habe dann gesagt, du kommst aus Bayern und er sagte dann, ob du so einen bayerischen Akzent hast. Und
Nee.
ich sagte, nicht wirklich. Hast du den fürs Radio eigentlich abgewöhnt?
Nee, aber man muss dazu sagen, dass meine Mama ist ja aus Spanien, also die über
Aha.
spanische, sozusagen ist als spanische Arbeitsmigrantin gekommen nach
Ja.
Deutschland. Also da kann kein bayerischer Akzent herkommen. Und mein Vater kommt aus dem Rheinland. Der kommt
Ach.
nämlich aus Rheinhausen. Ja,
Aha.
also kenne ich natürlich schon auch die Ecke, so
Okay.
Rheinhausen, Moers, Duisburg und so ein bisschen. Und der hat natürlich auch keinen bayerischen Akzent mitgebracht, aber ich glaube schon, dass ich so einen kleinen münchnerischen Akzent habe ich schon. Also zumindest fällt mir auf, man kann ja heute mit KI so Stimmklone erstellen, also 11 Bits, 11 Labs heißt das, der Dienst. Und da gibt es dann mich als Stimme, aber in Hochdeutsch, also so ein ganz cleanen Deutsch. Und als ich das gehört habe, wie ich mich so
Ja.
richtig clean Deutsch anhöre,
Hört sich falsch an
da habe
wahrscheinlich,
ich dann
ne?
gemerkt, okay, offensichtlich habe ich vielleicht doch eine kleine Sprachfärbung des Münchnerischen.
Aber du bist hier nicht auf Familienurlaub in NRW, sondern du bist hier bei der Lit Ruhr auf Lesereise, kann man das so sagen? Oder machst du
Also,
einen Lesestopp oder?
ja, also Lesereise ist ein sehr großes Wort. Es fühlt sich ein bisschen für mich so an, weil ich gestern in Berlin auch auf dem Panel saß und ich sozusagen München, Berlin, jetzt Essen. Aber das hatte nichts mit meinem Buch zu tun jetzt, mit unserem Buch zu tun, sondern da ging es um eine andere Geschichte. Insofern fühlt es sich so ein bisschen an, aber das ist tatsächlich jetzt der einzige Termin in dieser Woche, wo ich aus dem Buch lese.
Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, du arbeitest eigentlich beim Bayerischen Rundfunk
So
und
ist
auch
das.
fest, ne? Du bist jetzt nicht irgendwie als Freier tätig,
Doch,
sondern
fester
ach,
Freier.
fester Freier,
Was das
okay.
Allerbeste.
Okay, das
Das
heißt,
Beste aus beiden Welten.
du kannst machen, wie du willst, aber du kriegst regelmäßig Kohle.
Ich kriege regelmäßig Kohle und trotzdem ist es aber so, dass ich zum Beispiel, und das ist schon wichtig, mir den Freiraum auch schaffen kann, wenn ich das möchte, um zum Beispiel so ein Buch zu schreiben.
Ja.
Ja, also das ist schon, ich meine, das Arbeiten als Freier hat ja Nachteile und aber eben auch Vorteile. Und als fester Freier ist es wirklich ganz schön, weil man so die Nachteile ein bisschen minimieren kann. Also zum Beispiel kriegt man auch Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, also zumindest beim BR. Aber es ist halt so, dass man dann auch sagen kann, okay, man arbeitet jetzt mal eine Zeit nicht, weil man ist ja zugleich auch frei. Ja,
Und
ist
du
ganz
hast
schön.
jetzt wieder ein zweites Buch, du sagtest es ja gerade, man kann sich dann Freiheiten nehmen. Du hast dir die Freiheit genommen, ein zweites Buch allerdings nicht alleine herauszubringen. Vielleicht magst du uns kurz sagen, mit wem, wie das erste Buch hieß und wie das zweite jetzt heißt, und dann gehen wir da mal inhaltlich drauf ein.
Genau, das erste Buch hieß Angela Merkel ist Hitlers Tochter.
Sehr schöner Titel.
Sehr schöner Titel. Da gehen dann auch immer so die Augenbrauen auch hoch, wenn man das so sagt. Die Unterzeile ist wichtig, Im Land der Verschwörungstheorien. Das war ein Buch, das hat der Christian Alt und ich geschrieben im Jahr 2018. Und wir haben das deswegen so genannt, weil die Tatsache, dass Angela Merkel Hitlers Tochter sein soll, damals die absurdeste Verschwörungstheorie war, die uns begegnet ist in den Recherchen. Was wir damals natürlich nicht wussten, ist, wie absurd die Verschwörungstheorien noch danach werden würden, mit denen wir
Ja,
dann tagtäglich leider uns herumschlagen
ich
mussten.
verstehe.
Und mit diesem Buch hast du ja auch etwas zu tun gehabt, weil dieses Buch, also angefangen haben wir uns zu beschäftigen mit dem Thema Verschwörungstheorien 2016, als wir ein Hörfunk-Feature gemacht haben. Dafür haben wir einen Preis bekommen und in diesem Hörfunk-Feature, Verschwörungstheorie Marke Eigenbau, glaube ich, hieß es, kamst du vor. Ich habe dich damals interviewt
Ich weiß,
in
dass wir uns
Wien.
irgendwann mal. Ach, in Wien! Ja,
Genau,
jetzt so langsam macht es klick,
beim
klick,
Goldenen
klick.
Brett habe ich dich
Genau,
verlangt,
wo
das Goldene
ich
Brett habe ich
die.
dich interviewt.
Ja.
Das kam dann in dieses Feature rein. Dieses Feature war ein großer Erfolg, wahrscheinlich
Aha.
wegen deinem großartigen O-Ton. So.
Natürlich. Ich
Und
höre das
dann, und
öfter.
das hat dann eine Literaturagentin gehört und die kam
Ja,
dann auf uns zu und hat
ja.
gesagt, okay, wenn ihr in dem Thema drin seid, schreib doch ein Buch drüber. Daraus ist dann Angela Merkel, Hitlers Tochter, entstanden, was relativ erfolgreich war. Es hatte vor allem, muss man ja wirklich sagen, zwei Frühlinge leider. Also der eine war einfach, als es rausgekommen ist, und dann hat sich das nochmal recht gut verkauft, als dann Corona kam und die ganzen Querdenker aus ihren Löchern gekommen sind. Ja, und jetzt haben wir ein neues Buch geschrieben und das hat so ein bisschen damit zu tun, nämlich es geht um UFOs und Aliens. Und das kam so, dass natürlich eigentlich, wenn man sich so mit dem Thema Verschwörungstheorie auseinandersetzt, dann stolpert man immer früher oder später über Aliens und UFOs. Mhm. Ich habe auch viel darüber nachgedacht, über so Akte X, was ich damals so gesehen habe. Ja. Ich kann mich auch noch erinnern, ich habe mal was moderiert mit dem Tommy Krappweis, der meinte, er könne heute Akte X nicht mehr gucken, weil das so für ihn verbrannt sei, seitdem Verschwörungstheorien so virulent sind in der Gesellschaft. Und ich habe mich gefragt, so, woran liegt das eigentlich? Und was sind vielleicht die Unterschiede zwischen den Verschwörungstheorien, die damals bei Akte X so vertreten worden sind, und die heute? Und warum war es eigentlich damals so, dass Verschwörungstheorien auch cool waren? Ja. Ich meine, wir haben ja, Mulder und Scully fanden wir ja cool.
Ja,
ja, und das ist alles so ein bisschen in dieses Buch reingeflossen, aber vor allem die Tatsache eben, dass UFOs wieder so in sind. Also,
es ist so, ne? So, das heißt, nicht erst seit die US-Akten aufgemacht wurden, schon davor.
Genau, also eigentlich kann man ziemlich genau sagen, seit wann, seit 2017 nämlich.
Okay.
Also davor waren UFOs relativ tot. Ich habe mir auch in den Recherchen mal so einen Podcast angehört, ich glaube, den hat die GEP gemacht 2014, da waren so die ganzen Koryphäen der deutschen UFO-Forschung zusammen. Die haben alle so gemeint, also das Thema ist komplett tot und so weiter und so fort. Und jetzt sind wir so 10 Jahre später und das Thema ist halt so massiv da. Und 2017 ging das los eigentlich mit so einem, mit einem Bericht der New York Times, die halt aufgedeckt haben, dass die Regierung ein geheimes UFO-Programm hatte. Die US-Regierung, das ist jetzt eigentlich nicht so neu, aber neu war schon, dass die US-Regierung das auch sofort zugegeben hat. Dann gab es Videos, die im Zuge dessen rausgekommen sind, die dann das Internet elektrisiert haben. Ganz wichtig, es gibt sozusagen so einen neuen Zugang zu diesem ganzen Thema, der sich unter anderem darin zeigt, dass man nicht mehr von UFOs spricht, sondern von UAPs. Also UAPs sind, also UFOs sind ja unidentifizierbares Flugobjekt und UAPs sind Unidentified Aerial Phenomena. Also es geht nicht mehr nur um Objekte, sondern es geht um einen Begriff, der breiter ist, nämlich des nicht identifizierbaren Luftphänomens, wenn man so möchte. Und das ist deswegen mehr als so eine semantische Feinheit, weil zum einen tut das so ein bisschen so diese neue Wissenschaftlichkeit darstellen, weil das, was wir am Himmel sehen und was wir nicht verstehen manchmal, das müssen ja gar keine Objekte sein, das können auch Wolken sein, ja, oder irgendwelche anderen Luftphänomene. Und das zeigt so ein bisschen, dass man sich halt diesem Thema jetzt ein bisschen anders nähert, dass man sich so ein bisschen Gedanken darüber macht, okay, wie können wir das Ganze nennen. Und das wiederum hat auch mit dazu geführt, dass eben jetzt NASA oder Air Force oder so jetzt wirklich sich angucken, was könnte eigentlich dahinter stehen, wenn wir etwas am Himmel sehen, was wir nicht verstehen.
Wobei ich habe vor langer Zeit, also vor so 15 Jahren bestimmt, mich viel damit beschäftigt. Da ist mir aufgefallen, in Deutschland war das so eine pseudoakademische Sache mit verschiedenen Verbänden, sehr vielen älteren Herren, die sich irgendwie so aus den 70er, 80ern kannten. Du benanntest jetzt die GEP. Wie ist denn der Stand der deutschen UFO-Forschung? Ist das eine seriöse Sache oder wie habt ihr euch dem Thema genähert?
Also der Stand der deutschen UFO-Forschung ist ja an sich total toll. Also ich meine, es ist ja sensationell gut, dass Leute sich damit beschäftigen und versuchen herauszufinden, was wir da am Himmel sehen.
Ja.
Und da viele Leute ihre Freizeit auch opfern. Übrigens kann man diesen Leuten auch helfen, wenn wir alle mal lernen würden, vernünftig unsere UFO-Bilder zu machen. Ja, also typische Situation ist ja, also die meisten UFOs werden von Männern gesehen, wenn die zum Beispiel auf den Balkon gehen, eine zu rauchen, schon im Himmel, wissen nicht, was sie dort sehen. Und was man dann in der Regel macht, ist, man fotografiert das UFO, dann macht ein Video davon und zoomt dann rein, um das UFO möglichst groß zu haben. Das ist aber schlecht, weil du musst Kontext auf dem Bild haben. Deswegen ganz wichtig, hier genau zuhören, wenn man das UFO sieht, möglichst breites Bild, reinzoomen kann man später noch, weil man muss eben gucken, sind da vielleicht noch Lichter drauf, Gebäude und so weiter und so fort. Und ich war sehr überrascht und sehr erstaunt, wie penibel und seriös so diese ganze deutsche UFO-Forschungsszene sich dem Ganzen annimmt. Also was es da für tolle Vorträge gibt, wie die wirklich versuchen herauszufinden, was dort passiert und wirklich das mit so einer ganzen Neugierde verfolgen. Was ich mir nur wünschen würde, wäre, dass die klassische Wissenschaft das auch ernster nehmen würde, dass die vielleicht auch mit diesen Hobbyisten, sage ich jetzt mal, in stärkeren Austausch gehen würden, um vielleicht auch ihre Daten zum Beispiel da auch offen zu legen, weil dann kann man vielleicht auch sehr viel schneller herausfinden, ob das, was man da gesehen hat, vielleicht doch nur die Venus war oder ein Starlink-Satellit oder sonst irgendwas.
Und all das in eurem Buch. Wem empfiehlst du das Buch? Ist das für Leute, die schon in der Thematik drin sind, für Leute, die da neu einsteigen, für alle, für Frauen, für Kinder, für Männer, für Hunde? Wer braucht dieses Buch?
Also ich kann mir vorstellen, dass diejenigen, die sich schon sehr intensiv mit dieser Thematik beschäftigt haben, schon vieles kennen. Übrigens habe ich ein Kapitel auch Erich von Däniken gewidmet, den ich getroffen habe, musste viel an den Podcast denken, den du damals gemacht hast über Präastronautik. Ich habe mir den auch nochmal angehört. Also wer zum Beispiel Herrn Bartoscheks Podcast über Präastronautik schon mal gehört hat, der wird da nicht viel Neues zu Erich von Däniken und Präastronautik finden. Aber vielleicht trotzdem diejenigen, die sich auskennen, haben das nochmal auf einen Blick und sie haben vor allem so diese neuen Entwicklungen mit dabei. Und tatsächlich diejenigen, die sich fragen, okay, was gibt es jetzt neuen UFO-Hype, warum gibt es den? Und natürlich alle, die Akte X geil fanden, so wie ich damals. Also wer damals am Mystery Montag auf dem Sofa war, saß der.
Und ich war Mulder-Fan. Ich war Mulder, ich auch. So, das Buch heißt nochmal, die Wahrheit ist nirgendwo da draußen mit einem eingeklammerten N. Lieber Hörer, ihr versteht den Wortwitz, da gehe ich von aus. Und es ist erschienen im
Goldmann Verlag.
Im Goldmann Verlag. Genau. Ich glaube, ich werde mir dieses Buch kaufen, sonst hätte ich diesen Podcast auch nicht gemacht, weil ich keinen Podcast zu Büchern mache, die ich verreiße. Zumindest spreche ich dann nicht mit den Autoren bisher. Christian, vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Und viel Spaß gleich bei der Lesung.
Danke dir, Sebastian.